Ja, einen schönen guten Morgen. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu unserer heutigen Pressetelefonkonferenz. Wir haben die Zahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2018-19 ja bereits gestern veröffentlicht und heute Morgen die gemeinsame begründete Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat zum Angebot von EPGC. Unser Vorstandsvorsitzender Olaf Koch und unser Finanzvorstand Christian Bayer werden Ihnen nun kurz die Zahlen erläutern und dann im Detail die begründete Stellungnahme. Im Anschluss haben Sie dann wie immer die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und damit übergebe ich an Olaf Koch.
Ja, vielen Dank und guten Morgen auch von meiner Seite. Herzlich willkommen zum Quartalscall für das dritte Quartal 2018-19 und natürlich auch dem Conference Call zu dem Angebot von EPGC. Ich würde zu Beginn ein paar Dinge kurz zusammenfassen zum dritten Quartal, bevor ich dann Christian Bayer zu den Finanzkennzahlen das Wort gebe. Und dann werden wir natürlich nochmal ausführlicher auf die begründete Stellungnahme eingehen und die zugrunde liegenden Argumente, die wir dabei berücksichtigt haben. Aber es ist, glaube ich, auf der anderen Seite auch angemessen, dieses Quartal kurz zu reflektieren, weil es ist in der Tat eines der besten Quartale in der jüngeren Geschichte von Metro. Flächenbereinigt ist der Umsatz um 3,4% gestiegen. Selbstverständlich ist hier auch ein Ostereffekt drin, aber wenn man den rausnimmt, sind wir immer noch deutlich über 2%. Das zeigt, dass unsere Umsatzdynamik weiterhin Fortschritte macht. Wir konnten praktisch in allen Regionen im Umsatz zulegen, bis auf Russland. Da gehen wir nachher nochmal drauf ein. Da sind wir weiterhin auch absolut zuversichtlich, dass wir die richtige Entscheidung getroffen haben, was die Strategie angeht. Aber der Markt bleibt weiterhin schwierig und darauf müssen wir uns auch einstellen. Wir haben eine weiterhin erfreuliche Entwicklung bei unseren beiden großen Zielgruppen der Gastronomie, auch Horeca in der Metro-Terminologie und den Tradern, den unabhängigen Händlern. Dort hat das Wachstum nochmal zugelegt, auch befeuert natürlich durch einen weiteren Wachstumsimpuls in der Belieferung. Wir sind jetzt bei 20% des Umsatzes angekommen. Das zeigt also, dass wir auch an der Stelle mittlerweile dieses Geschäft gut beherrschen und die Wachstumsdynamik nicht nachlässt. Und ich werde natürlich auch gleich auch nochmal im Detail auf die Situation bei Real eingehen. Das ist auch eine gute Brücke, direkt einzusteigen in die aktuelle Situation bei Real. Zunächst einmal ist es wichtig, dass wir nochmal rekapitulieren, was wir im Mai bekannt gegeben haben, nämlich dass wir mit Redos in eine exklusive Verhandlung einsteigen. Die Finanzkennzahlen dazu haben Sie gehört. Wir rechnen mit einem Mittelzufluss in der Größenordnung von 500 Millionen Euro. Und wir haben auch zugesagt, dass wir uns noch über 3 Jahre engagieren in dem operativen Geschäft, weil es wird ein operatives Geschäft geben in dem Modell, das wir mit Redos diskutieren. Das heißt, es gibt ein Kontinuum eines gesunden Kerns von Real mit einer Anzahl von Standorten und natürlich auch mit dem Online-Geschäft. Das in Kombination ist dann die Fortführung der Marke. Das war auch ein ganz wesentlicher Entscheidungsfaktor zugunsten der Konstellation mit Redos. Es ist in den letzten Wochen immer wieder die Frage aufgekommen, ist denn die Situation mit Redos stabil und wollen wir sie fortführen? Das haben wir letzte Woche ganz klargestellt. Wir haben die Exklusivität verlängert. Der Prozess dauert in der Tat etwas länger. Die Verhandlungen mit den Händlern, die Standorte übernehmen, sind in vollem Gange. Die Abstimmungsprozesse mit den Behörden sind vor einigen Wochen, ich darf sagen vor Monaten, schon gestartet worden. Das macht alles einen sehr vernünftigen Eindruck, aber dauert etwas länger als ursprünglich gedacht, sodass wir jetzt davon ausgehen, dass wir Mitte September zu einer Unterzeichnung kommen. Ich will auch deutlich machen, wir haben uns für Redos entschieden, weil es das wirtschaftlich attraktivere Angebot war, und zwar substanziell besser. Wir haben keine Konditionsverbesserung als ein neues Angebot von X & Bricks erhalten. Wir haben einen Brief erhalten als Gesellschaft, aber keine substanzielle Verbesserung. Die Aussage der kartellrechtlichen Einschätzung eines Käufers können wir zur Kenntnis nehmen. Das ist das gute Recht eines jeden Käufers, kartellrechtlich die Dinge selber einzuschätzen. Die Einschätzung eines Verkäufers kann dem natürlich sehr stark abweichen, denn wer hat das Prozessrisiko am Ende? Natürlich der Verkäufer. Das hat man in der jüngeren Geschichte bei einer anderen großen Transaktion gesehen, wie das dann auch ganz schnell etwas komplizierter und dann auch aufwendiger, teurer und auch, wenn ich das so sagen darf, schmerzhafter werden kann. Das werden wir so hier bei der Metro nicht zulassen. Deswegen ist die Aussage eindeutig, wir arbeiten mit Redos und sonst mit niemandem an dieser Transaktion. Damit würde ich dann weitergeben an den Christian Bayer, der Ihnen die finanzielle Performance im abgelaufenen Quartal erläutert.
Ja, vielen Dank, Olaf, und guten Morgen auch von meiner Seite. Lassen Sie uns kurz durch die wichtigsten Finanzkennzahlen im Q3 entsprechend gehen. Wie erwähnt, haben wir ein sehr starkes flächenbereinigtes Umsatzwachstum von  3,4%. Selbst wenn wir den Ostereffekt entsprechend herausrechnen, haben wir ein Like-for-Like-Umsatzwachstum über 2% erzielen können. Dazu tragen nahezu alle Regionen bei, wie auch im Vorquartal. Und das Wachstum wird sowohl durch die Belieferung generiert, aber auch durch die Märkte, was ein sehr positiver Trend ist, den wir hier in den stationären Geschäften sehen. Das EBITDA ohne Beiträge aus Immobilientransaktionen erreicht €316 Millionen, und das ist währungsbereinigt €13 Millionen oder 4% oberhalb des Vorjahreswertes. Im Neunmonatszeitraum erreicht das EBITDA €869 Millionen. Das ist währungsbereinigt ein Rückgang von €28 Millionen oder circa 3% und entspricht vollständig unserer Prognose. Wir haben auch im zurückliegenden Quartal wiederum Immobilientransaktionen getätigt. Hier ist insbesondere eine größere Transaktion in Spanien zu nennen und haben inzwischen per neun Monate einen Immobilientransaktionsbeitrag vom EBITDA bei €70 Millionen circa erreicht. Damit ist das gesamte EBITDA bei €347 Millionen im dritten Quartal. Die Abschreibungen haben sich etwas erhöht im Vergleich zum Vorjahr, weil wir insbesondere auch in Software und andere kürzer abzuschreibende Güter, die aber ganz besonders wichtig natürlich für unsere Transformation sind, investieren. Damit ist die Abschreibung etwas nach oben gegangen. Das Finanzergebnis konnte trotz eines starken Vorjahres weitgehend konstant gehalten werden. Mit der Steuerquote bei 38% sind wir auch im Rahmen der angekündigten Erwartungen. Das EPS aus den fortgeführten Aktivitäten ist damit auf dem Niveau des Vorjahres und das berichtete EPS hat sich um €0,07 erhöht. Dies ist auch insbesondere aufgrund der pausierten Abschreibungen, die nach IFRS 5 für die nicht fortgeführten Aktivitäten dort eingestellt werden sollten. Wenn wir dann zu der regionalen Entwicklung gehen, ist es, glaube ich, nochmal wichtig, die sehr gute Gesamtperformance auch runterzubrechen auf die Regionen. Hier sind vier von fünf Regionen mit einem flächenbereinigten Umsatzwachstum von über 2% herausgelaufen, entsprechend auch sehr positiv. Auf der EBITDA-Seite haben wir ein währungsbereinigtes Wachstum in drei von fünf Regionen und eine Region, die weitestgehend konstant geblieben ist. Wenn wir dann auf die Einzelsegmente schauen, hat Deutschland mit 3,6% ein flächenbereinigtes Wachstum in relativ hoher Höhe erreicht. Auch das unterstützt durch Ostern, aber auch ein unterliegendes Wachstum, sowohl in der Belieferung als auch im stationären Geschäft und eine sehr positive Verbesserung des EBITDA von €10 Millionen in diesem Quartal. Westeuropa wächst mit 2,2% flächenbereinigt und hat das EBITDA um beträchtliche €13 Millionen gesteigert. Das ist auch und insbesondere getrieben durch die sehr gute Entwicklung, die wir bei Metro Frankreich und bei Proa Pro sehen. Bei Russland haben wir eine Beeinträchtigung der flächenbereinigten Umsatzentwicklung auch durch sinkende Volumengeschäfte und die Fußball-WM, die im Vorjahr in Russland stattgefunden hat. Wenn wir auf der EBITDA-Seite das Vorjahr bereinigen, um die €10 Millionen circa Einmaleffekt, die damals von der Ceconomy an uns gegeben wurden, haben wir eine Reduzierung des EBITDA um €6 Millionen in Russland, die insbesondere durch Preisinvestitionen und auch das sich jährende Prozessoptimierungsprogramm entsprechend ausgelöst wurden. In Osteuropa sehen wir mit 7,1% flächenbereinigtem Wachstum auch eine sehr gute Entwicklung. Dort tragen alle Länder dazu bei, insbesondere weiterhin sehr gute Entwicklungen in der Türkei, Rumänien und auch der Ukraine. Und das EBITDA ist weitestgehend konstant bei konstanten Wechselkursen. In Asien sehen wir auch ein gutes flächenbereinigtes Wachstum und sind dort positiv in fast allen Ländern. Die EBITDA-Entwicklung ist auch positiv konsistent mit dem entsprechenden Umsatzwachstum, sodass wir durchaus von einem sehr guten Quartal für die Metro sprechen können. Und das übersetzt sich dann auch auf der Seite 11 in die entsprechende Prognose, die wir aufrechterhalten und bei denen wir auch davon berichten können, dass wenn wir über eine Umsatzbasis zwischen 1 und 3% sprechen, da sind wir jetzt per heute bei 2,4% entsprechend in den 9 Monaten aufgelaufen, also in der oberen Hälfte der Umsatzerwartungen unterwegs. Das Gleiche gilt für das flächenbereinigte Umsatzwachstum. Hier war auch entsprechend die Prognose 1 bis 3%. Wir sind per 9 Monate hier bei 2,3% flächenbereinigtem Wachstum. Und beim EBITDA, wo wir ja einen 2- bis 6-prozentigen Rückgang sehen, insbesondere vor dem Hintergrund der Transformation in Russland, aber auch weiterer intensiver Investitionen in Zukunftsaktivitäten, gerade rund um die Digitalisierung. Hier sind wir mit um die 3% Rückgang mitten im Korridor entsprechend unterwegs und bestätigen damit heute auch auf der Basis der aktuellen Entwicklung die Prognose. Damit gebe ich gerne wieder zurück an Olaf Koch, der die Ausführungen zur begründeten Stellungnahme führen wird.
Ja, sehr gerne. Danke, Christian. Ich glaube, es ist wichtig, vorneweg ein paar grundsätzliche Kommentare abzugeben, auch im Namen meiner Kollegen im Vorstand. Und zwar, wie stehen wir eigentlich zu einem solchen Übernahmeangebot grundsätzlich und einer möglichen Privatisierung des Unternehmens? Da kann ich ganz klar im Namen meiner Kollegen sagen, dass wir dem sehr offen gegenüberstehen. Es wäre auch ein bisschen arg befremdlich, wenn Herr Bayer oder ich dagegen wären, wo wir beide in der Industrie gearbeitet haben, die genau in dieser Branche sich tummelt. Insofern gibt es gar keine fundamentale Dissonanz zu einem VTO, also einem Voluntary Takeover Offer oder einer Privatisierung. Ich kann auch sagen, dass wir neue Aktionäre grundsätzlich herzlich willkommen heißen. Und das gilt natürlich auch für EPGC und selbstverständlich auch für Herrn Kretinski, der ja die Kontrolle über EPGC ausübt. Ich darf auch sagen, dass bisher alle Interaktionen, die wir als Team hatten und auch die, die ich persönlich haben konnte mit Herrn Kretinski, außerordentlich positiv waren, kollaborativ im Ton, aber auch im Stil. Und dass wir auch dort gar keine Voraussetzung haben, hier negativ zu kommentieren. Warum sollten wir das tun? Wir sind sehr erfreut, dass Herr Kretinski jetzt mit EPGC auch Aktionär dieses Unternehmens ist. Wo wir anderer Meinung sind, und wenn ich sage wir, dann gilt das für den Aufsichtsrat und den Vorstand, das ist bei der Bewertung des Unternehmens. Und dort haben wir uns natürlich mit allen möglichen Bewertungsmethoden beschäftigt. Und wir sind unserer Pflicht nachgekommen, diesen Dingen im Detail nachzugehen. Wir haben dabei auch die Unterstützung von 3 sehr renommierten Banken erhalten, Bank of America, Merrill Lynch, Goldman Sachs und Rothschild & Company. Wir haben in dem Kontext logischerweise uns dann mit der Bewertungsgrundlage im aktuellen Geschäftsverlauf und natürlich im zukünftigen Geschäftsverlauf auseinandergesetzt und kamen dann nach der intensiven Prüfung ganz klar zu der Einschätzung in der begründeten Stellungnahme, dass wir die 16 Euro für substanziell zu niedrig halten und dass die 16 Euro den fundamentalen Wert der Metro AG nicht reflektieren. Das ist auch in der begründeten Stellungnahme so enthalten und dokumentiert, die im Übrigen einstimmig in den Gremien auch so beschlossen wurde. Insofern haben wir hier ganz klar eine Einheit in der Meinungsbildung und auch in der Beschlussfassung. Es ist sicherlich auch nochmal wichtig für Sie zu hören, dass die 3 Banken, die ich genannt habe, alle eine Adequacy Opinion abgegeben haben, also eine Stellungnahme zu der nicht adäquaten Bewertung des Unternehmens mit den 16 Euro. Das ist sicherlich nochmal auch ein wesentlicher Faktor, den man berücksichtigen muss, wenn man sich überlegt, wie viele Quellen gibt es jetzt für diese Einschätzung. Unsere Einschätzung folgt natürlich auch ganz, ganz stark der Transformation, denn wir sind über die Jahre von einem diversifizierten Konglomerat 2012 hin zu einem sortenreinen Großhändler geworden. Das ist nicht ohne große Veränderungen passiert, sondern wir haben seit 2012 eigentlich jedes Jahr eine große Transaktion absolviert, ob das Real International war, ob das Galeria Kaufhof war, ob das dann die Spaltung war. In Summe haben wir uns systematisch von allen B2C, also Endkonsumenten, Einzelhandel verabschiedet. Und mit der Übergabe von Real in neue Hände ist dann dieser Weg vollzogen. Das reicht natürlich nicht aus bei der Transformation eines Unternehmens, sondern wir haben auch in das Geschäft investiert. Und das ist natürlich visibel, wenn man sich anschaut, wie wir in der Vergangenheit investiert haben. So war Metro dafür bekannt, jedes Jahr ein neues Land und möglichst viele Standorte in Beton und Stahl. Das war immer ziemlich teuer, pro Standort Größenordnung 25 Millionen Euro. Und das war nicht immer so wirtschaftlich attraktiv. Das mussten wir ändern. Das haben wir geändert. Und heute eröffnen wir Standorte für deutlich weniger Investitionsmittel. Wir haben unsere Standorte permanent angepasst an die neuen Gegebenheiten. Auch das machen wir heute mit viel größerer Investitionsdisziplin. Und zeitgleich investieren wir in neue Fähigkeiten, wie die vorher genannte Belieferung, aber auch in Lösungen und Software-Applikationen, die es uns, aber auch unseren Kunden ermöglichen, die Dinge effizienter und auch effektiver zu leisten. Und dann will ich auch nochmal darauf hinweisen, dass wir in den letzten Jahren auch immer wieder Unternehmenskäufe vollzogen haben. Das ist Classic Fine Food, Rangie Express und ProAPro, drei Unternehmen, die uns stark geholfen haben, im Belieferungsgeschäft noch leistungsfähiger zu werden. Und die dritte Dimension, ich glaube, die spielt dabei nochmal eine extrem große Rolle, nämlich die bilanzielle Stärke des Unternehmens und der Umgang mit seinen Aktionären. Wir haben seit 2012 hier als Team das Unternehmen um 5 Milliarden entschuldet. Im Grunde genommen war die Entschuldung auch die Voraussetzung, dass wir den Demerger überhaupt stemmen konnten im Jahr 2017. Und zeitgleich haben wir natürlich auch die Interessen unserer Aktionäre immer im Blick behalten und Dividenden ausgezahlt in der Größenordnung von 2,2 Milliarden in diesem Zeitraum. All das sind Dinge, die uns stärker gemacht haben als Unternehmen, die unsere Bilanz natürlich auch gestärkt haben. Und wenn ich das hier noch ergänzen darf zu der Übernahmeunterlage, die wir natürlich dann sorgfältig geprüft haben von EPGC, dann ist das einer der Punkte, der uns mit Sorgen füllt. Wenn man sich anschaut, wie die Finanzierungsstruktur anschaut, dann kann man sagen, das ist ein Leverage-Buyout-Konstrukt mit einer signifikanten Fremdverschuldung. Und das stellt natürlich dann die strategischen Handlungsspielräume in Frage, die die Metro dann hat, und ihre finanzielle Tragfähigkeit. Das nach so einem langen Prozess der Entschuldung ist sicherlich ein Aspekt, den wir sehr, sehr sorgfältig uns anschauen. Auch natürlich verbunden mit der Frage, ist es dann so, dass das Unternehmen eigentlich nur noch dazu dient, Zinsen zu zahlen und Schulden abzuführen? Das ist natürlich dann im krassen Widerspruch zu der strategischen Weiterentwicklung des Unternehmens. Und ich brauche Ihnen nicht erklären, dass eine solche Struktur das Credit Rating nicht in Frage stellt, sondern es macht das Credit Rating obsolet. Wenn wir über Großhandel reden, dann meinen wir Großhandel in einer neuen Form. Es ist natürlich nicht damit getan, jetzt real noch zu veräußern und dann zu sagen, jetzt sind wir Großhändler. Ich glaube, wir dürfen heute behaupten, wir sind jetzt schon im Kerngeschäft ein deutlich klarerer Großhändler als früher. Aber der Weg muss weitergehen und so wie wir den Weg beschreiten wollen, geht es ganz stark in die Partnerschaft mit Kleinunternehmern. Wir wollen der Partner der Wahl sein für Profikunden und das geht natürlich nur, wenn wir uns auch ganzheitlich damit beschäftigen, wie das Geschäft unserer Kunden sich weiterentwickelt, vor dem Hintergrund globaler Trends, aber auch technischer Veränderungen, die allerorten zu sehen sind. Und das heißt für uns, wir müssen einen, wir nennen das 360-Grad-Ansatz wählen oder Wholesale 360. Das bedeutet, dass wir uns in die Schuhe unserer Kunden versetzen müssen, um zu verstehen, wie können wir sie noch leistungsfähiger machen durch die Bereitstellung von Lösungen, Beratung, Dienstleistungen und digitale Tools. Da komme ich nachher nochmal im Detail drauf, was sich genau hinter dieser Idee verbirgt. Aber schauen wir uns erst nochmal die beiden Zielgruppen an. Wenn man sich für zwei Zielgruppen entscheidet, dann heißt es ja, man ist vorneweg erst einmal limitierter in Bezug auf das adressierbare Potenzial. Hier kann ich klar sagen, das Potenzial bleibt weiterhin enorm groß. Wir reden hier über 1,2 Trillionen Marktpotenzial in der Gastronomie, in den Märkten, in denen wir sind, und circa eine Trillion im Bereich der unabhängigen Händler. Beide Gruppen, international gesehen, haben weiterhin Wachstumsraten. Natürlich ist der unabhängige Handel in manchen Märkten unter Druck vom modernen Handel, aber er ist immer noch enorm groß. In Russland ist der unabhängige Handel beispielsweise 36% des Marktes, in Rumänien ungefähr die gleichen Größenordnungen. In Indien ist er 95% des Marktes, einfach nur mal um die Dimension einzuordnen. Der Gastronomiemarkt wird in den nächsten Jahren kontinuierlich wachsen, weil der Konsum von Lebensmitteln außer Haus aufgrund der Lebensgegebenheiten, aber auch der verfügbaren Einkommen, wird in den kommenden Jahren weiter kontinuierlich steigen. Und wir haben natürlich eine Chance im Großhandel, die im Einzelhandel so kaum noch existiert, nämlich Marktkonsolidierung. Der Großhandelsmarkt ist ganz stark davon geprägt, dass es sehr viele kleine Händler gibt und kleine Lösungsanbieter, sehr lokal. Hier sehen wir für die kommenden Jahre signifikante Konsolidierungsopportunitäten für die Metro. Auf der rechten Seite von dem Chart sehen Sie, warum Großhandel per se attraktive Kennziffern bietet. Das fängt mit dem Warenkorb an. Der ist Minimum 10-mal so hoch wie im Einzelhandel. Und die Anzahl der Kunden, die dem Unternehmen treu sind, ist enorm hoch. Also bei uns ist das ungefähr 75% unserer Kunden, die permanent bei uns einkaufen. Warum ist das der Fall? Naja, der Kunde orientiert sich an der Relevanz des Großhändlers. Und wenn er das Vertrauen aufgebaut hat, dann entwickelt er in der Regel auch eine hohe Loyalität. Diese Loyalität ist unbezahlbar, weil wenn ich das Vertrauen des Kunden gewonnen habe, dann kann ich ihm auch andere Dienstleistungen vermitteln. Ich glaube, das konnten wir in den letzten anderthalb Jahren sehr schön zeigen mit unserer digitalen Offensive, die wir 2018 gestartet haben. Und natürlich sind wir auch der Meinung, dass wir weniger anfällig sind für reine E-Commerce-Angriffe. Denn, wie ich schon vorher sagte, das Geschäft ist sehr, sehr stark auf Vertrauen und Beziehung basiert. Und das kann man nicht durch Online einfach ersetzen. Wenn man sich dann das Profil der Metro anschaut, dann sieht man jetzt schon, dass wir in den beiden Zielgruppen 2/3 des Umsatzes machen. Und man kann auch sehen, dass wir diesen Anteil deutlich gesteigert haben, nämlich um 10 Prozentpunkte in den letzten Jahren. Wenn man jetzt antizipiert, dass sich die Portfoliostruktur auch weiter verändert, dann können wir jetzt schon mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit vorhersehen, dass sich das Profil immer deutlicher in die beiden Zielgruppen weiterentwickeln wird. Für beide haben wir heute, denke ich, schon einen sehr attraktiven Umfang an Leistungen und Formaten, die im Übrigen auch die Begründung sind, warum wir die Zahlen, die Sie auf der ganz rechten Seite des Charts sehen, erreichen können. Wir wachsen Größenordnung 4-4,5% im aufgelaufenen 9-Monats-Zeitraum. Das ist etwas unter den Zahlen, die Herr Bayer gerade fürs Quartal genannt hat. Das wiederum erklärt Ihnen aber auch, dass wir von Quartal zu Quartal offensichtlich etwas besser werden. Sie sehen aber auch, dass wir im Großhandel grundsätzlich andere Wachstumsraten erwarten dürfen. Wenn man das vergleicht mit dem Einzelhandel international, dann ist Großhandel in der Regel immer besser. Wenn Sie sich jetzt die Zahlen anschauen bei Metro, die zweite Säule von links, dann ist die Zahl vermeintlich klein. Und das stimmt ja. Wir sind in den vergangenen Jahren häufig rund um die 1% gewachsen. Es ist erst seit 2017, 18, dass der Trend Richtung Norden geht, also deutlich über 1,5% letztes Jahr. Jetzt über 2% mit der Tendenz Richtung 3%. Und auch das, glauben wir, ist ein wesentlicher Grund daran zu glauben, dass wir im Profil uns schon deutlich verbessert haben. Wenn man dann natürlich sich fragt, wie will man das Geschäft weiter modernisieren, dann möchte ich auf drei Dinge eingehen. Eins hatten wir schon mal angesprochen in einem der letzten Calls, aber es ist, glaube ich, nicht so visibel. Das ist Metro Markets. Metro Markets ist praktisch der Klon von Real Digital. Sie wissen, dass wir bei Real mittlerweile eine der am schnellsten wachsenden Online-Marktplätze Deutschlands haben. Wir bieten dort 12 Millionen Artikel an. Wir werden dieses Jahr über 500 Millionen Euro Gross Merchandise Value Umsatz machen. Wir wachsen so stark wie noch nie zuvor in einem Real-Geschäftsbereich. Und wir tun das mit ca. 5.000 bis 6.000 Partnern, die Zahl variiert, an unabhängigen Händlern, die ihre Ware über unseren Marktplatz verkaufen können. Wir werden das gleiche Prinzip jetzt anwenden für die Gastronomie. Und das heißt, wir sind schon sehr weit fortgeschritten bei der Entwicklung, beim Aufbau von Metro Markets. Metro Markets wird im Spätsommer, Frühherbst an den Start gehen in Deutschland und hat dann den Anspruch, das breiteste und relevanteste Sortiment für Gastronomen online anzubieten, mit Handelspartnern aus aller Welt, denen wir Zugang geben zu Gastronomiekunden, die natürlich auf Basis der starken und engen Vertrauensbeziehung zum Metro ein solches Angebot sicherlich wertschätzen werden. In der Mitte sehen Sie unsere Investitionen im Bereich Digital. Hier sehen Sie auch, dass unsere Reichweite und die Vertrauensbasis der Marke Metro offenkundig ein Wachstumstreiber ist. Unser Online-Präsenztool, also die Internetseite mit ganz einfacher Integration in Google My Business, also Google Maps, und in Facebook, hat mittlerweile 160.000 Kunden erreicht, 160.000 Restaurants, die damit arbeiten. Unsere Tischreservierung ist bei knapp unter 20.000 Restaurants angekommen. Das heißt, wir sind auf einem Wachstumspfad, der so in der Form, glaube ich, in dem Markt noch nicht gesehen wurde. Und das ist einzig und allein dadurch zu erklären, dass Metro eben diese starke Marke und diese starke Vertrauensbasis hat. Darunter sehen Sie eins der Werkzeuge, von dem ich persönlich am überzeugtesten bin, dass es die Geschäftslogik zwischen unseren Kunden und der Metro deutlich verändern wird. Das ist das Menu Kit. Sie sehen in der Mitte auch so einen Kreis mit rot, grün und orangefarbenen Bereichen. Das ist praktisch die Gesundheitsdiagnose der Speisekarte, und zwar nicht nach der Diät, sondern nach der Ökonomie. Wir zeigen unseren Kunden auf, wie viel Deckungsbeitrag pro Gericht erarbeitet werden und helfen ihnen dabei, die Wirtschaftlichkeit deutlich zu steigern. Wir können nicht nur annehmen, sondern wir haben es mittlerweile mehrfach bewiesen, dass wir unseren Kunden Zehntausende von Euro mehr Deckungsbeitrag auf diese Art und Weise erwirtschaften können. Und Sie werden verstehen, dass das natürlich dann auch für uns eine komplett neue Plattform ist, um in den Dialog mit unseren Kunden zu treten. Und auf der rechten Seite sehen Sie unsere Investitionen im Bereich der unabhängigen Händler. Wir haben heute 7.100 unabhängige Händler, die durch unterschiedliche Franchise-Programme an Metro angebunden sind. Auch hierfür entwickeln wir digitale Tools, um die Zusammenarbeit zu erleichtern und auch den Geschäftsbetrieb dieser Einzelhändler zu verbessern, aber auch den Bestellprozess, den wir mit M-Shop heute in der Gastronomie und bei den Tradern unterstützen. Warum machen wir das Ganze? Das Chart sieht jetzt komplizierter aus, als es dann nachher ist. Was wir hier aufzeigen auf der linken Seite, ist das Ausgabeverhalten eines unabhängigen Unternehmers im Bereich der Gastronomie. Und wie Sie sehen, sind die Waren zwar ein relevanter Teil der Kosten, aber mitnichten der einzige. Es sind relativ viele andere Bereiche, die natürlich eine Rolle spielen. Und diese Bereiche haben eine große Wirkung auf die Wirtschaftlichkeit unserer Kunden. Wir haben aber auch entdeckt, dass viele dieser Bereiche in Zukunft eher schwieriger als einfacher werden. Das fängt an mit dem Thema Personal. Personal wird teurer und Personal wird knapper. Mieten steigen in die Höhe. Die Auflagen der Gesetzgeber werden restriktiver. Das heißt, als unabhängiger Unternehmer bin ich einer enormen Veränderung ausgesetzt. Und wir müssen als Metro unser Geschäftsmodell so erweitern, dass wir von einem rein transaktionalen Geschäft hin zu einem Partner- und Lösungsgeschäft kommen und dem Kunden dabei helfen, in eine komplett neue Dimension der Wirtschaftlichkeit zu gelangen. Und das wollen wir eben durch Dienstleistungen und Partnerschaften. Das sehen Sie auf der rechten Seite. Da stehen viele, viele Rubriken. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel für zwei, drei davon. Bei den digitalen Tools sind das natürlich vornehmlich unsere eigenen Tools. Und wenn ich das Menu-Kit jetzt gerade nochmal nehme, mit dem wir die Speisekarte analysieren und die Potenziale für den Kunden identifizieren und entwickeln, dann ist das der unmittelbare Schritt zu der Beratungsleistung. Und die Beratungsleistung, wenn man einmal mit den Daten angefangen hat zu arbeiten, ist fast eine unendliche Geschichte. Dort kann man mehr oder weniger andauernd neue Ideen generieren. Wenn ich die Daten aber habe, zum Beispiel zur Rezeptur, zu den Zutaten, dann bin ich in der Lage, die Verarbeitung zu erkennen. Wenn ich die Verarbeitung erkenne, kann ich dem Kunden Vorschläge machen, wie man mit modernem Gerät die Verarbeitung leichter, effizienter und kostengünstiger umsetzen kann. Dazu brauche ich aber die Expertise auf der Equipment-Seite. Heißt das, dass ich Ihnen heute sage, dass Metro jetzt der Marktführer wird in der Equipment-Dienstleistung? Mitnichten. Aber vielleicht haben Sie es gesehen, am Montag haben wir eine strategische Allianz mit Pentagast bekannt gegeben. Pentagast ist das führende Netzwerk für Küchen-Equipment und Services in Deutschland. Und diese Partnerschaft zwischen Pentagast und Metro gibt unseren Kunden eine einzigartige Möglichkeit, auf diese Leistung zuzugreifen, in einer Kombination wie noch nie zuvor. Und wenn man sich dann noch fragt, wie man die idealen Food-Produkte entwickeln könnte, die mit diesen Gerätschaften dann verarbeitet werden, dann sage ich Ihnen einfach, warten Sie ein bisschen und Sie werden sehen, was Metro genau damit meint. Wir gehen natürlich auch in andere Bereiche rein, in denen wir uns sicherlich nicht selber engagieren wollen, aber mit Partnern unseren Kunden Möglichkeiten geben, die sie alleine nicht erreichen können. Das ist natürlich zum Beispiel in der Finanzdienstleistung der Fall. Auch hier, Metro wird sich jetzt nicht als Bank positionieren, aber wir können mit unseren Kenndaten für unsere Kunden Brücken bauen hin zu Finanzdienstleistern, die ihnen attraktive Produkte und Finanzierungen anbieten können. Der erste Markt, in dem wir das jetzt gemacht haben, konkret in jüngerer Vergangenheit, ist Österreich. Dort haben wir letztes Jahr im Dezember eine Kooperation mit der BAWAG angekündigt und sind dabei, sie gerade auszurollen. Also in Summe ist das die neue Expansion. Expansion Metro Alt war Standorte und Länder, Expansion Neu ist neue Geschäftsfelder. Mit den beiden Transaktionen, die jetzt anstehen, werden wir unseren Großhandelsfokus nochmal deutlicher untermauern. Einmal real, weil, wie Sie unten sehen in der Box, sich die Kennzahlen nach der Realtransaktion signifikant verändern werden, zugunsten der Marge, aber auch zugunsten des Ergebnisses pro Aktie. Und wir kommen zu einer Veränderung in den Mittelzufluss von Größenordnung 500 Millionen. China, könnten Sie jetzt die Frage stellen, ist doch eigentlich ein Wachstumsmarkt. Warum haben wir das als ein Konzernentwicklungsprojekt identifiziert? Es ist richtig, wir haben in China eine der attraktivsten Marken, wenn ich das so sagen darf, im Lebensmitteleinzelhandel. Wir haben eine hohe Reputation, was Lebensmittelqualität und Sicherheit angeht. Und das ist seit 1996 auch eine der Kernattribute gewesen von Metro im chinesischen Markt. Es ist aber auch fair zu sagen, dass unser Geschäft im Wesentlichen ein Endkonsumentengeschäft ist. Das heißt, der Anteil an Großhandel ist dort deutlich geringer. Und die Geschichte hat uns gelehrt bei Metro, wenn das der Fall ist, müssen wir die Weichen dann stellen, wenn es uns noch gut geht und nicht warten, bis es vielleicht einmal nicht mehr ganz so gut aussieht. Das heißt, wir diskutieren jetzt im fortgeschrittenen Stadium mit Interessenten in China, wie wir von der aktuellen Situation uns dann weiterentwickeln und eventuell mit Partnerschaften oder Kooperationen den Großhandelsansatz in China uns auch nochmal anschauen können. Die beiden Transaktionen in Summe geben uns im Übrigen dann Mittelzufluss größer als 1 Milliarde Euro. Lassen Sie mich zusammenfassen. Ich hatte es vorher schon gesagt, dass Vorstand und Aufsichtsrat den Aktionären empfehlen, das Angebot von EPGC nicht anzunehmen. Ich will aber auch darauf hinweisen, dass wenn man kurzfristig drauf schaut und der Volatilität der Märkte Rechnung trägt, eine oder andere Aktionär sagen könnte, vielleicht ist 16 Euro für mich nicht so schlecht. Aus unserer Sicht ist aber der Business Case als eigenständiger Großhändler absolut schlüssig. Und er ist deshalb schlüssig, weil wir auf der einen Seite sehen, dass das Portfolio heute deutlich stärker ist und eben sortenrein auf Großhandel. Die Fokussierung auf Horeca und Trader macht so große Fortschritte, dass wir jetzt auf der einen Seite dieses kontinuierliche Like-for-Like-Wachstum, aber eben vor allem auch mit einer steigernden Dynamik beobachten können. Dieser Wholesale 360, der 360-Grad-Ansatz, hat eine enorme Chance in sich. Wir wissen auch, dass wir da noch viel leisten müssen, um uns dann dort wirklich zu etablieren. Aber das Potenzial ist aus unserer Sicht absolut, absolut gegeben. Und wenn ich mir die mittelfristigen Ziele anschaue, die wir auch beim Kapitalmarkttag Ende 2016 deklariert haben, dann zeigen sich jetzt in den Kennzahlen, die auch Christian Bayer vorhin schon genannt hat für das dritte Quartal und den neuen Monatszeitraum, dass wir sukzessive Fortschritt in diese Richtung machen. Deswegen sind wir davon überzeugt, dass Metro über einen sehr starken eigenständigen Business Case verfügt. Und das gesagt habend, eröffne ich jetzt die Runde für Fragen und Antworten.
Sehr geehrte Damen und Herren, wir starten nun mit der Frage- und Antwortrunde. Wenn Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte die Tasten Stern und 1 auf Ihrem Telefon. Möchten Sie Ihre Frage zurückziehen, drücken Sie bitte die Tasten Stern und 2. Für Fragen drücken Sie jetzt bitte Stern und 1. Ein Moment für die erste Frage bitte. Die erste Frage kommt von Ulrike Dauer, Dow Jones. Bitte schön.
Ja, vielen Dank. Guten Morgen allerseits. Die erste Frage natürlich, die einem brennend auf der Zunge liegt. Was müsste denn passieren, damit das Metro-Management das Übernahmeangebot von EPGC unterstützt? Was wäre denn ein angemessener Preis oder sonstige andere angemessene Bedingungen, vielleicht auch was die Fremdfinanzierung angeht? Dankeschön erstmal.
Ja, vielen Dank für die Frage. Ich kann auch verstehen, dass die natürlich tatsächlich unter den Nägeln brennt. Aber Sie werden auch verstehen, dass das natürlich kein Verhandlungscall ist und dass wir zu solchen Dingen da keine Stellung nehmen, außer der, die wir jetzt publik gemacht haben. Alles Weitere ist dann, ich sag mal, Gegenstand anderer Diskussion, aber nicht jetzt hier für den Pressecall.
Gut, danke erstmal.
Die nächste Frage kommt von Olaf Storbeck mit Financial Times. Bitte schön.
Ja, guten Morgen. Ich habe eine Frage zu Ihrem zweiten Quartal. Sie haben gesagt, das ist eines der besten Quartale in Metros jüngerer Geschichte. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist es ja noch nicht so lange her, dass Sie mal ein Wachstumsziel von, glaube ich, 3-6% pro Jahr ausgerufen haben. Da sind Sie ja immer noch drunter. Insofern kann man damit wirklich zufrieden sein. Und wie wollen Sie sozusagen mittelfristig dazu, was halten Sie mittelfristig für realistisch? Danke.
Ja, wir haben am Kapitalmarkttag 2016 in der mittelfristigen Zielsetzung gesagt, wir wollen Größenordnung 3% Wachstum erreichen. Damals haben wir gesagt, 3% ist aber absolut, also mit Like for Like, mit strategischen Akquisitionen. Das war damals unsere Zielsetzung. Sie kommen jetzt also langsam in den Korridor hin und das auf einer Like for Like Basis. Wir haben ja mit einer M&A-Strategie, wie ich sie vorher auch dargestellt habe, dass wir auch marktkonsolidierend auftreten könnten, noch gar nicht angefangen. Das würden wir dann tun, wenn wir die Mittelzuflüsse verbucht hätten. Insofern, Herr Storbeck, sind wir jetzt eigentlich spot on auf dem Weg, in die 3%-Dimension zu gelangen. Wenn Sie mich fragen, ist das dann das Ende der Fahnenstange, dann ist es sicherlich zu früh, heute eine neue Zahl zu nennen. Nur der Ansatz, den ich vorher erläutert habe, dieser 360-Grad-Ansatz im Großhandel, bietet sicherlich eine Perspektive auf Mehrwachstum. Die müssen wir natürlich dann noch substanziell erhärten, auch mit noch mehr Fakten, die das dann unterlegen. Und dann werden wir sicherlich auch in der nicht zu fernen Zukunft im neuen Kapitalmarkttag uns wieder zu mittelfristigen Zielen positionieren. Denn wenn wir die Ziele erreicht haben, dann müssen wir uns neue setzen. Das steht ganz klar fest.
Aber die 3% waren doch die untere Grenze einer Spanne, oder nicht?
Nein, wir haben nie von 3-6 gesprochen. Wir haben beim Kapitalmarkttag immer davon gesprochen, dass 3% unsere Zielsetzung ist. Über 3%. Ja.
Gut, dann habe ich es falsch im Kopf. Danke.
Ja.
Die nächste Frage stellt Frau Becker von der Börsenzeitung. Bitte schön.
Ja, guten Morgen in die Runde. Ich wollte einmal nachfragen zu den Fairness Opinions, die Sie sich eingeholt haben. Also wenn man das durchliest, da steht ja nichts drin außer dem Schlusssatz, das ist inadäquat. Üblicherweise kenne ich das so, dass da drin steht wenigstens, warum es inadäquat ist. Und normalerweise steht ja da auch irgendwie ein bisschen mehr drin als diese dürre Aussage. Vielleicht könnten Sie uns dazu ein bisschen was sagen. Und dann wundert mich ein bisschen in Ihrer Argumentation, Sie halten den Preis für unangemessen, setzen also auf eine Nachbesserung. Die wiederum würde aber ja genau das Gegenteil bewirken, wenn sie käme, weil dann die Schulden, die ihnen aufgebrummt werden, ja noch höher werden. Und das ist ein bisschen von der Argumentation, widerspricht sich das in meinen Augen. Vielleicht könnten Sie das aufklären.
Ja, Frau Becker, ganz kurz zu dem Thema Fairness Opinions und dem Gesamtumfang der begründeten Stellungnahme. Die Fairness Opinions oder in dem Fall Inadequacy Opinions der Banken sind von dem Aufbau immer konsistent genau mit dem, was entsprechend Bank of America, Merrill Lynch, Goldman Sachs und auch Rothschild geschrieben haben. Entsprechend ist dann dort sowohl die Einleitung, aber auch natürlich insbesondere die Aussage final relevant. Von daher, das ist der übliche Umfang, den es dort gibt. Und bezüglich weiterer Argumentationen, aus welcher Perspektive wir auch als Vorstand und als Aufsichtsrat den Preis entsprechend nicht adäquat ansehen, ist das gesamte Dokument der begründeten Stellungnahme, wo eben verschiedene Überlegungen auch zum Thema Bewertung und anderer Themen dann reflektiert sind.
Und was die Finanzierungsstruktur angeht, da kann ich jetzt Ihrer Logik nicht widersprechen. Also das wäre natürlich dann immer die Frage, wie sind neue Konstellationen mit anderen Preisen unmittelbar mit der Finanzierungsstruktur verknüpft. Aktuell können wir nur sagen, die uns jetzt vorliegende Dokumentation im Angebotsprospekt von EPGC weist auf eine Finanzierungsstruktur, die sehr stark nach einem LBO, einem Leverage Buyout, aussieht und die uns entsprechend eben halt auch beschäftigt. Ich hatte es ja vorher gesagt, wir haben uns das schon sehr genau angeguckt.
Die nächste Frage stellt Michael Gassmann mit Welt. Bitte schön.
Ja, guten Tag. Mich interessiert mal der Aspekt China, besonders Sie scheinen da ja schon relativ weit zu sein, sagt der Herr Koch. Ist das ein reiner Verkauf, der da geplant ist? Ich meine, Sie hätten von Partnern gesprochen, oder ist das eine andere Form? Und ist es dann richtig interpretiert, dass etwa weitere 500 Millionen Euro Mittelzufluss bringen könnte?
Also wir haben den Ansatz deswegen gewählt in China, weil wir eben feststellen, dass wir dort im Wesentlichen in der Großmajorität ein SCO-Geschäft betreiben und deswegen gut beraten sind, in solchen Situationen dann die Weichen zu stellen. Wir haben den Prozess auch begonnen mit der klaren Marschrichtung zu gucken, wie können wir im Großhandel uns noch engagieren und gibt es dazu Konstellationen. Da muss man natürlich dann ergebnisoffen rangehen, Herr Gassmann. Wir sind jetzt in den Gesprächen zwar fortgeschritten, aber es ist noch lange nicht so, dass wir sagen, wir haben jetzt eine wirkliche Richtungsentscheidung dort getroffen. Insofern ist der Ausgang dann offen. Wie wir dann im Markt eventuell präsent bleiben, hängt ein Stück weit davon ab, wer der Käufer ist. Also da kann ich heute noch nichts zu sagen. Ich kann aber sagen, dass der Mittelzufluss in der Tat nördlich von 500 Millionen ist, weil wir ja gesagt haben, beide Transaktionen in Summe über 1 Milliarde Mittelzufluss bringen werden. Und nach Ceteris Paribus 500 Millionen aus Real ergibt sich dann, dass China über 500 Millionen sein muss.
Okay, danke.
Die nächste Frage stellt Georg Weishaupt von Handelsblatt Group. Bitte schön.
Guten Morgen. Ich habe zwei Fragen. Einmal nochmal, ob ich es richtig verstanden habe, dass Sie gesagt haben, Herr Koch, dass die Verhandlungen mit Redos bezüglich Real voraussichtlich Mitte September zu einer Unterschrift führen werden. Und das Zweite, wie Sie denn das Russlandgeschäft, das immer noch Probleme bereitet, besser in den Griff und wieder auf Erfolgskurs bringen wollen. Das war's.
Ja, also wir haben in der Tat vor, Mitte September zum Abschluss zu kommen. Das ist unsere aktuelle Zeitplanung und an die halten wir uns auch. Mhm. Was Russland angeht, sehen wir in den zugrunde liegenden Kennzahlen schon durchaus Fortschritt. Wir haben momentan im Umsatz einige technische Rückgänge, und zwar auch ein Stück weit auch durch den Gesetzgeber beeinflusst. So wurde zum Beispiel der Handel mit Tabakwaren neu reguliert. Das hat einen doch spürbaren Einfluss auch auf unseren Umsatz. Wir sind einer der großen Tabakhändler in Russland. Aber wenn ich sage, wir sehen gute Impulse im Basisgeschäft, dann kann man das im Volumenanstieg sehen. Wir sehen den Volumenanstieg an veräußerter Ware eigentlich im gesamten Geschäftsumfeld. Wir sehen, dass wir bei den unabhängigen Händlern gerade mit dem Franchise-Modell Fasol weiterhin punkten. Und wir haben aus unserer Sicht jetzt einen guten Plan, wie wir in der Gastronomie unsere Position wieder aufbauen. Die haben wir ein Stück weit verloren. Da müssen wir nacharbeiten. Der Markt ist mittelfristig extrem attraktiv. Also die Größenordnung von unabhängigen Händlern in Russland, sagte ich vorher schon, liegt irgendwo bei 36%. Wir reden hier Größenordnung über 70 Milliarden Euro adressierbarer Markt. Wir machen heute 1 Milliarde Euro in Russland. Und wir sind, was die Positionierung angeht, als Partner für kleine Händler weitestgehend einzigartig in Russland. Der Gastronomiemarkt ist in der Größenordnung 15 Milliarden Euro. Wir machen heute 500 Millionen Euro in dem Markt. Also auch da sind noch Wachstumsreserven für uns enthalten. Aber ich will da keinen falschen Eindruck erwecken. Die Marktbedingungen in Russland auf der Konsumseite bleiben weiterhin herausforderungsvoll. Verfügbares Einkommen ist weiterhin rückläufig. Konsumentenstimmung ist weiterhin eher schlecht. Insofern müssen wir alles, was wir an Fortschritten erreichen wollen, aus eigener Kraft schaffen. Wir werden weiterhin mit Gegenwind uns auseinandersetzen müssen. Wir erwarten keine makroökonomischen Impulse oder gar Rückenwind. Aber, ich sagte es eingangs, viele der zugrunde liegenden Kennziffern zeigen jetzt einfach, dass sich das Geschäft in der Basis schon zum Positiven gedreht hat. Wenn wir dann die technischen Umsatzeffekte rausnehmen, dann ist auch der Punkt, wo wir dann wieder ins Umsatzwachstum kommen, gar nicht mehr so fern. Wir lagen ja letztes Jahr aufgelaufen bei irgendwo minus 8, minus 9% Umsatzrückgang. Wir liegen jetzt ungefähr bei der Hälfte, minus 4. Also wir sehen, dass sich die Dinge in Russland jetzt fügen, aber es dauert in der Tat etwas länger, als wir uns das gewünscht hätten.
Okay.
Die nächste Frage stellt Matthias Inveradi von Reuters. Bitte schön.
Schönen guten Morgen in die Runde. Ich hätte auch noch ein paar Fragen. Ich würde mich auch nochmal erkundigen wollen. Die 16 Euro sind ja nicht adäquat aus Ihrer Sicht. Wie viel deutlich höher müsste es denn sein, dass es adäquat wäre? Dann würde mich noch interessieren, gibt es denn Signale von anderen Großaktionären? Haniel hat sich ja schon committed. Haben Sie Signale von anderen Großaktionären bekommen, wie die sich verhalten werden? Dann würde mich noch interessieren, die deutlich mehr als 1 Milliarde aus der China-Transaktion im Realverkauf. Was machen Sie denn damit, wenn Sie die haben? Und gibt es Kontakte mit Kretinsky und Gespräche? Hat er schon mal möglicherweise angedeutet, dass er die Offerte anheben könnte? Das wäre es erstmal. Danke.
Ja, danke für die Fragen. Zu der Unangemessenheit der 16 Euro, denke ich, haben wir alles, was wir zu sagen haben, in der begründeten Stellungnahme dokumentiert. Und sie ist, wie gesagt, auch von Aufsichtsrat, Vorstand und den genannten Banken mit hinterlegt. Wir werden uns zu einer Größenordnung jetzt hier nicht äußern. Das ist auch, glaube ich, nicht angemessen. Zur Frage der Großaktionäre kann ich nur noch mal darauf hinweisen, dass wir in den Gremien Einstimmigkeit hatten, also auch dann unter Berücksichtigung von Vertretern anderer größerer Aktionäre bei der Beschlussfassung zur begründeten Stellungnahme. Darüber hinaus haben wir ja noch relativ fragmentierten Besitzstand bei dem Free Float. Da gibt es unterschiedliche Aktionäre, die in der Größenordnung 1-3% haben. Hier sind wir immer wieder mal im Kontakt, aber es ist deren Freiheit und Recht, sich dazu zu äußern. Das sollten wir nicht kommentieren. 1 Milliarde Euro oder mehr als 1 Milliarde Euro am Mittelzufluss, und wie werden wir die einsetzen? Zunächst einmal, glaube ich, ist wichtig, dass wir natürlich unser Commitment zum Credit Rating intakt halten wollen. Und Sie haben ja auch gemerkt, dass die Ratingagenturen ziemlich alarmiert waren, als sie die Finanzierungsstruktur ausgewertet hatten. Wir stehen zu unserer Zusage, Investment Grade Rating zu halten. Insofern, mit dem Zugang der Mittel ist diese Situation natürlich dann deutlich stabiler und komfortabler. Ich hatte auch gesagt, dass wir ins Wachstum investieren wollen, und da gibt es einen Überhang an Chancen, was M&A angeht. Das sind dann durchaus kleinere Akquisitionen. Ich hatte 3 genannt, die wir in der jüngeren Vergangenheit gemacht haben. Wir haben durchaus noch mehr Dinge, die wir da tun können, und wir würden einen Teil unserer Mittel logischerweise in Wachstum investieren. Und natürlich haben wir auch, ich hatte es eingangs in dem einen Chart ja auch gesagt, immer die Interessen der Aktionäre berücksichtigt. Und auch das ist dann Gegenstand der Abwägungen. Was die Interaktion angeht, das steht auch in der begründeten Stellungnahme, so gab es eine unmittelbare Interaktion, ein unmittelbares Gespräch mit Herrn Kretinsky, nachdem bekannt geworden ist, dass er ein Übernahmeangebot machen will. Und ich hatte ja vorher schon gesagt, die Gespräche waren alle immer sehr konstruktiv und auch immer gut in Form und Ton. Seit jeher gab es dann keinen Kontakt mehr. Und alles Weitere wird man dann jetzt sehen.
Alles klar, danke erstmal.
Nächste Frage stellt Jonas Janssen von FAZ. Bitte schön.
Hallo, guten Morgen. Wenn man sich die Stellungnahme anschaut, dann sind da ja so Punkte, wo es einfach unterschiedliche Meinungen gibt. Sie schreiben hier irgendwie was von fairer Bewertung anhand des Cashflows und sowas. Da gibt es ja einfach unterschiedliche Positionen, die jetzt auch schon in den vergangenen Wochen ja hin und her gegangen sind. Wie groß sehen Sie denn die Chance ein, dass Herr Kretinsky da noch weiter hochgeht mit seinem Angebot? Denn was quasi aus dem Umfeld dort ja zu hören ist, ist ja irgendwie diese Erhöhung um was 34% oder sowas. Das ist halt alles irgendwie, das klingt ja alles so endgültig. Wie schätzen Sie das, die Wahrscheinlichkeit ein, dass das ganze Ding klappt?
Ja, Herr Jansen, danke für die Frage. Aber ich denke, die Frage kann man uns als Metro-Vorstand stellen, aber wir können sie nicht kommentieren. Das ist am Ende tatsächlich Ermessenssache von EPGC und Herrn Kretinski. Wir haben ja keine privilegierten Einblicke in Möglichkeiten, da sich nochmal zu bewegen. Insofern kann ich nur nochmal wiederholen, was ich vorher gesagt habe. Wir haben EPGC als Aktionär hier willkommen geheißen und tun das weiterhin. Wir haben einen positiven Dialog mit Herrn Kretinski und EPGC, aber zu seinen Möglichkeiten, an dem Angebot noch was anzupassen oder nicht, kann ich tatsächlich gar nichts sagen, weil ich die Einblicke nicht habe.
Also das wäre auch, kurze Nachfrage, kein Problem, wenn man den dann halt einfach als Großaktionär hätte mit dem Haniel-Anteil, aber es würde quasi in der Strategie eigentlich nichts ändern, denn die sagen ja auch immer, wie toll es wäre, einen ganz großen Großaktionär zu haben, der alles schnell entscheiden kann und die Strategie schneller umsetzen kann. Also sie sind der Überzeugung, dass es auch ginge mit einem Kretinski, der einfach 34 hat. Oder wie viel Prozent?
Also danke für die Frage, weil ich glaube, sie gibt mir nochmal die Möglichkeit dazu, Stellung zu beziehen. Ich glaube, die Aussage von EPGC und auch von Herrn Kretinski, dass sie unsere Strategie unterstützen und fördern, ist hier natürlich logischerweise auf offene Ohren gestoßen. Und da haben wir offensichtlich auch eine gemeinsame Grundlage, das Unternehmen weiterzuentwickeln. Das sehen wir als Vorstandsteam und ich auch persönlich sehr positiv. Was das Thema eines generellen Übernahmeprozesses angeht oder einer Privatisierung, will ich es auch nochmal wiederholen, was ich eingangs gesagt habe. Keiner im Vorstand und schon gar nicht Herr Bayer oder auch ich, die wir beide im Private Equity Bereich gearbeitet haben, würden jemals sagen, dass wir dagegen wären. Es hat Vorteile durchaus, wenn man ein Unternehmen privatisiert und es gibt einem natürlich dann auch mal in der einen oder anderen Richtung vielleicht etwas mehr Freiräume. Insofern wiederhole ich das nochmal gerne und deutlich, da gibt es überhaupt gar keine Ressentiments zu dem grundsätzlichen Ansatz eines Übernahmeangebots oder gar einer Privatisierung.
Vielen Dank.
Wir haben eine weitere Frage von Annette Becker, Börsenzeitung. Bitte schön.
Ja, ich würde gerne noch nachfragen, ob Sie uns vielleicht sagen können, wie hoch der Anteil der kurzfristig orientierten Investoren bei Ihnen ist, weil Sie sagen ja selbst, Sie können verstehen, wer kurzfristig orientiert ist und nicht ganz so an die Transformation glaubt. Glauben Sie, dass das sinnvoll wäre zu verkaufen? Und dann wundert mich ein bisschen, wenn Sie sagen, Sie haben in den Gremien Einstimmigkeit erzielt, was die Bewertung der Offerte anbelangt. In Ihrem Aufsichtsrat sitzen ja auch Vertreter von Haniel. Wie habe ich das denn zu verstehen? Die haben ja genau in ihrer eigenen Aussage das Gegenteil gesagt.
Ja, es steht in der Unterlage, natürlich die Unterlage ist sehr, sehr lang, aber der Hinweis ist natürlich dort enthalten, dass es einen Interessenskonflikt gibt.
Okay, Haniel, die haben sich enthalten.
Ja, die waren dann also nicht Teil dieser Abwägung und auch der Entscheidungsfindung. Aber es ist gut, dass Sie fragen, weil ich glaube, das geht sonst etwas unter in so einer Unterlage. Also insofern ist dieses Paradox, was Sie ansprechen, Frau Becker, auf diese Art und Weise gelöst worden. Was den Anteil der kurzfristig orientierten Aktionäre angeht, kann ich Ihnen keine Aussage dazu machen. Aber selbstverständlich, wenn jemand den Vorteil genutzt hat, in der Phase, wo wir mit Short Interest beauftragt waren im Sommer 2018, da war der Kurs mal irgendwo bei 10 Euro, knapp über 10, dass da jemand eventuell dann sagt, okay, ich brauche gar nicht auf die langfristige Entwicklung zu gucken, ich schaue einfach nur auf meine Rendite, dann kann man das durchaus ja nachvollziehen. Das ist dann nur die Frage, wie viele davon sind es? Und da kann ich Ihnen heute zu keine Aussage machen.
Das war ja genau meine Frage, wie viele sind das?
Kann ich Ihnen keine Aussage zu machen, Frau Becker, habe ich keine Transparenz dazu. Was ich Ihnen sagen kann, ist, dass natürlich unser Free Float aufgrund der Tatsache, dass wir vier große Aktionäre aktuell haben in der Aktionärstruktur, ohnehin schon stark eingeschränkt ist. Und dann gibt es natürlich noch eine ganze Reihe von anderen Parametern, die dabei zu berücksichtigen sind, wie zum Beispiel, dass Indexfonds sich in der Regel bei solchen Prozessen eher zurückhalten. Da können wir Ihnen aber zu der Frage in dem Sinne könnten wir Ihnen noch ein bisschen mehr Hintergrund angeben, wenn Sie möchten.
Okay.
Können wir uns nachher nochmal kurz unterhalten.
Alles klar, danke.
Frau Ludowig, es liegen keine weiteren Fragen mehr vor.
Dann vielen Dank für Ihre Zeit und für Ihr Interesse. Wenn Sie noch Fragen haben sollten, rufen Sie uns an. Wir sind erreichbar. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Alles Gute, bis bald.